Ich glaube, KI, hatten wir angesprochen, ist aktuell der Beschleuniger, der dort Auswirkungen auf ganz, ganz viele Aspekte entsprechend haben wird. Ich glaube, es ist wirklich unsere Aufgabe in der Branche, Sport, Marketing, Sport, Sponsoring kann so viel, hat so viele entsprechende Facetten, das stärker noch zu formen, stärker als Kommunikationsdisziplin weiterzuentwickeln. Weil ich glaube, dann wird in der heutigen Kommunikationswelt, werden wir da sehr, sehr gestärkt herausgehen.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und mit deinem Host Stefan Westermann. Wir sprechen für euch regelmäßig und exklusiv mit inspirierenden Persönlichkeiten aus dem Sportbusiness. Über die Themen Erfolg, Weiterbildung, Vertriebstraining, Jobs und Zukunft im Sport. Nah, inspirierend, zukunftsoptimistisch.
Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness mit deinem Host Stefan Westermann und heute mit einem ganz besonderen Gast, auf den freue ich mich sehr. Das ist nämlich eine sehr lange Zeit, die wir uns schon kennen, weil wir schon in unterschiedlichen Konstellationen zusammengearbeitet haben. Meine erste Begegnung war, glaube ich, zu meiner Zeit beim VfL Bochum mit dir, lieber Philipp. Und jetzt habe ich es schon gesagt, ich freue mich sehr, dass du da bist. Philipp Kupfer, ich grüße dich.
Ja, hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung, freue mich auch sehr. Wir sind ja als TSP etwas leiser im Markt unterwegs, suchen nicht unbedingt solche Formate, aber mit deiner charmanten Art und Weise hast du mich überzeugt und freue mich heute dabei zu sein.
Ja, das finde ich sehr schön. Ich habe es gerade gesagt, kennen uns schon ein bisschen länger. Du hast jetzt gerade TSP in den Raum geworfen, das hatte ich jetzt noch gar nicht vorgestellt. Es gab unterschiedliche Konstellationen, unterschiedliche Begegnungspunkte, die wir hatten in deinen und meinen verschiedenen Rollen. Und daher sollten wir vielleicht einmal direkt eintauchen. Wer bist du? Was treibt dich ins Sportbusiness? Wie bist du da hingekommen? Was hast du bisher gemacht? Und dann bitte auch die Aufklärung, was ist TSP?
Ja, sehr gerne. Also Philipp Kupfer, bin mittlerweile, man sieht es mir leider an, seit 20 Jahren knapp 20 Jahre im Sportbusiness unterwegs. Ich habe auch nie was anderes gemacht, im beruflichen Sinne zumindest. 2006 bei Sport und Markt, vielleicht kennst du der ein oder andere noch, gestartet, also ein Marktforschungs- und Medienanalyseunternehmen, was heutzutage hieß dann irgendwann Rapcom, heute heißt es Nielsen Sports, also da als Trainee angefangen, diverse Abteilungen dort durchlaufen, alles kennengelernt und entsprechend 10 Jahre da gewesen, viel im Key Account Management, viel im Business Development gearbeitet, dann aber vor allen Dingen so die letzten Jahre dort die Beratungsunit aufgebaut und verantwortet und letztendlich dann aber 2016 mit zwei lieben Kollegen, den Andreas Ullmann und Kai Lafrenz, The Sports People, also TSP, The Sports People, gegründet, insofern die Auflösung. Heute 9 Jahre, wir haben Geburtstag, 9 Jahre The Sports People, bin in der Beratung im Sportmarketing entsprechend unterwegs und ja, der Impuls kam eigentlich damals, sich mehr von den Zahlenwerk und den Daten zu lösen, mehr in die Operative zu finden und das war so ein bisschen auch der Gründungsgrund, was uns dann zur Selbstständigkeit des Sports People geführt hat.
Vielen Dank dafür, das sind die Punkte, an denen wir so unsere Begegnung hatten. Ich hatte es gerade gesagt, glaube ich, so richtig bewusst, ja, haben wir zu meiner Zeit beim VfL Bochum miteinander zusammengearbeitet. Da ging es noch sehr stark darum, datenbasiert Insights so zusammenzufassen, dass daraus ein Wert entsteht, zum Beispiel fürs Namensrecht des Stadions oder für andere Werberechte. Und jetzt hast du es gerade selbst schon in der Einleitung gesagt, wir wollten so ein bisschen wegkommen von datenbasierten Vertrieb hin zu Qualitätsvertrieb. Das ist vielleicht nochmal zu erklären, weil auch da hatten wir dann Schnittpunkte. Und vielleicht magst du das nochmal einmal ein bisschen genauer. Was macht TSP jetzt so anders und so besonders? Also das ist ja sehr, sehr, also das ist ja schon euer USP auch, den ihr da, über den du jetzt mal mit einem Satz so drüber gegangen bist. Vielleicht magst du das nochmal ein bisschen genauer erklären.
Ja, also die Datennähe und Umgang mit Daten, ich glaube, den haben wir uns schon bewahrt und behalten. Der ist ja heutzutage auch sehr wichtig, beziehungsweise wird immer wichtiger. Insofern haben wir nach wie vor eine Analyseperspektive, aber entwickeln dadurch auch, glaube ich, eine inhaltliche Kreativität. Wir fassen das immer mit dieser untypischen Wortzusammensetzung der analytischen Kreativität zusammen. Das ist, glaube ich, so unser Sweet Spot, in dem wir entsprechend arbeiten und demnach, wir arbeiten bei The Sports People sowohl für Rechtehalter, das ist vielleicht auch besonders, und auch gleichzeitig für werbetreibende Unternehmen, sprich Sponsoren. Unser Kundenportfolio ist so, dass wir 60-70% Rechtehalter entsprechend haben und die sehr stark in der Positionierung, in der Vermarktungsnarrativ, in der Ansprache von Partnern unterstützen und supporten und da eine ja wirklich Veränderung und Transformation, glaube ich, herbeiführen, weil wir zumindest glauben, und das spielen uns die Kunden und Partner dann auch zurück, dass sich sicherlich auch der Vertrieb, die Vermarktung im Sportbusiness maßgeblich in den letzten Jahren verändert hat, weiterentwickelt hat und demnach viele da auch drauf reagieren oder im besten Fall auch proaktiv agieren sollten.
Und das ist dann der Teil gewesen, der uns danach zusammengeführt hat. Wir hatten dann, ich kann mich erinnern, einen gemeinsamen Workshop und haben ganz, ganz, ganz konkret mit dem Team zusammen, ja, unter Berücksichtigung von Zahlen, Daten, Fakten gerne auch, aber wir haben mit dem Team zusammen ganz konkret an Ideen, an Umsetzungsideen für potenzielle neue Sponsoren. Und das war die Herangehensweise in der Akquise. Also nicht einfach nur der Cold Call und nicht einfach nur die Idee, Mensch, wir sind hier der Verein und willst du nicht, sondern wir haben da sehr qualitativ ausgearbeitete Konzepte erstellt. Und das ist mir noch sehr gut in Erinnerung geblieben. Und ich mag das sehr gerne, diese Art der Arbeit. Muss dazu sagen, bin aber weiterhin auch ein Freund davon, dass beide Faktoren wichtig sind, also Qualität und Quantität. Aber das Thema Quantität, daraus machen wir einen anderen Podcast. Jetzt heute reden wir über das Thema Qualität, Vertrieb, und das finde ich sehr gut. Du hast gerade gesagt, ihr habt unterschiedliche Kunden im Portfolio. Wie muss ich mir die Agentur vorstellen? Ihr sitzt in Köln, wie groß seid ihr und welche Bereiche vielleicht auch außerhalb des Sports bedient ihr?
Ja, wir sind zu dritt gestartet. Kai und Andreas hatte ich erwähnt als Gründer und auch zeitgleich meine Geschäftsführerkollegen. Mittlerweile sind wir 12 Mitarbeiter, sind in Hamburg gegründet, haben lange Zeit auch in Hamburg unser Headquarter gehabt, sind dann vor einem Jahr nach Köln gezogen. Hat den Hintergrund, dass hier einfach die meisten Mitarbeiter sind. Wir haben Hohenzollernring im schönen Köln hier mittendrin auch mittlerweile im Büro haben und sitzen. Ich hatte gesagt, wir arbeiten sowohl für Rechtehalter als auch für Sponsoren, haben dort, das macht mich immer besonders stolz, glaube ich, für eine relativ kleine, manche sagen Boutique-Agentur, wie auch immer, glaube ich, ein sehr namhaftes und gutes Kundenportfolio, sehr vielfältiges Kundenportfolio, was ich sehr schätze. Das bin ich auch in meinem vorherigen Arbeitsleben bei Replicom, Nielsen Sport, Schrott und Mark gewohnt gewesen, sich immer wieder in verschiedene entsprechend Prozesse reinzudenken. Und das hat uns, glaube ich, alle irgendwie geprägt und geformt. Und so muss man sich die Agentur vorstellen. Haben jetzt nicht zwei, drei große Kunden, sondern haben sehr, sehr vielfältige Kunden, auf die wir entsprechend sehr, sehr stolz sind und mit denen wir auch lange Jahre schon zusammenarbeiten. Bewegt sich sehr viel in der Fußball-Bundesliga, im Fußballbereich aktuell. Im Motorsport sind wir unterwegs, aber arbeiten auch, einiges ist ja auch öffentlich und wollen wir auch nicht verschweigen und nach außen tragen. Nidax, ein Trikot-Ärmelpartner von Bayern 04 Leverkusen, beraten wir in der Sponsoring-Strategie. Wir arbeiten für Red Bull, für diverse Automobilhersteller, was den Sponsorenbereich angeht. Und Rechtehalter ist dann sehr, sehr viel Fußball-Bundesliga oder auch Motorsport. Viele Jahre haben wir auch fürs IOC gearbeitet, was für eine Agentur wie The Sports People mit 12 Leuten, Internationale Olympische Komitee, auch sehr besonders ist, also auf sehr internationalem Niveau. Aber gerade diese Vielfalt von absoluter internationalen Top-Elite bis auch vielleicht mal Verein in der dritten Liga oder zweiten Liga oder ein Verband, der gerade in einer starken Entwicklung ist. Also das prägt uns sehr, erdet uns sehr und das macht den Spaßfaktor am Ende des Tages auch auf. Und vielleicht nochmal ein Kommentar zu dem, was du vorhin gesagt hast, Qualitätsvertrieb oder wir haben da damals beim VfL Bochum zusammen mit dir sehr individuell auf die Partnerkonzepte formuliert. Das ist ja was, was uns umtreibt, also diese Partnerperspektive in den Vertrieb reinzubringen. Also oftmals machen wir immer noch die Erfahrung, das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache, dass du sehr stark aus der Ich-Perspektive erzählst, also wie oft bist du aufgestiegen, deutscher Meister geworden, wie viele französische Nationalspieler hast du im Team, ist auch alles irgendwo, hat seine Berechtigung und ist auch wichtig, aber von, wenn man jetzt in Präsentationen Charts sind, von Chart 1 eigentlich die Partnerperspektive in die Ansprache entsprechend reinzuziehen. Was hat der Partner wirklich von dem Engagement und was hat er von den drei französischen Nationalspielern? Was hat er von diesem sportlichen Erfolg? Das hört sich relativ einfach an, tun sich, glaube ich, viele schwer und da unterstützen wir, diesen Perspektivwechsel wirklich hinzubekommen, weil die Welt ist ja mittlerweile so, dass werbetreibende Unternehmen einfach sehr, sehr viele Angebote bekommen, Möglichkeiten, sich entsprechend kommunikativ zu engagieren. Und da musst du schon, glaube ich, das ist, hat sich verändert, sehr, sehr viel Vorarbeit im Vertrieb entsprechend leisten, um überhaupt die Aufmerksamkeit des Gegenübers entsprechend zu bekommen.
Ja, also ganz, ganz wichtig, du sprichst es jetzt ja schon an, da hat sich ein bisschen was getan, da hat sich ein bisschen was verändert, sowohl in Anforderungen der Unternehmen, der Werbetreibenden, wobei es auch noch diejenigen gibt, die gerne das Interesse und den Lieblingsclub des Chefs gern bedienen. Auch solche Sponsorings gibt es noch. Ist auch in Ordnung, dass es das noch gibt. Aber nein, in der Tat hat sich da ein bisschen was verändert auf der Seite derjenigen, der Unternehmen, die in das Thema investieren, aber auch auf der Seite der Rechtehalter. Kannst du nochmal sagen oder für dich nochmal kurz, was hat sich in den letzten Jahren getan, seitdem du da in der Branche tätig bist? Was hat sich da verändert? Was ist die Entwicklung, die den Sport oder das Sportsponsoring, diese Disziplin, diese Kommunikationsdisziplin auszeichnet? Also magst du nochmal was dazu sagen?
Also zunächst einmal eine tiefe Liebe zum Sportmarketing vorausgeschickt. Also wir glauben wirklich, dass diese Kommunikationsdisziplin so, so viel inneträgt, auch in den aktuellen Gegebenheiten, Resonanzraum für Nachhaltigkeit, digitale Aufmerksamkeit durch Sportinhalte und so weiter und so fort. Wir kennen das alle und wir haben, also da ist sehr, sehr viel Potenzial und auch moderne Begegnung für die Herausforderung einer Marke. Was eine gute Nachricht ist, was vielleicht so eine halbgute Nachricht ist, dass dieses Potenzial nicht immer an die Sponsoren getragen wird in der Vertriebsansprache, weil der Vertrieb oftmals vielleicht noch sehr, sehr stark inventargetrieben ist. Da ist dann sozusagen eine LED-Bande oder ein Werbemittel sehr stark entsprechend im Fokus. Und da wirklich Potenziale zu erkennen, die auch zu benennen und die inhaltlich in neues Inventar zu überführen und eher so von dem Inhalt, weniger vom Inventar zu kommen, was kann ich entsprechend gemeinsam gestalten? Das ist, glaube ich, was sich maßgeblich entwickelt hat. Inventar immer noch wichtig, weil natürlich dann das Rüstzeug, das die Geschichte auch entsprechend zu erzählen. Aber das muss ich so ein bisschen umdrehen. Also in einem Satz, inventargetriebener Vertrieb haben wir sehr stark in den frühen Jahren wahrgenommen. Jetzt ist es ein sehr storygetriebener, inhaltlicher Vertrieb geworden, wo du halt als Rechtehalter deine wirklich narrativ, deine Positionierung finden musst. Okay, wofür stehst du am Ende des Tages und wo kannst du Mehrwert bieten für deine Partner? Das ist, glaube ich, extrem gewachsen und da haben sich viele verändert und mussten sich auch verändern. In unserer Wahrnehmung war es auch so, dass Corona dazu beigetragen hat, offener für neue Ideen zu sein, offener für neue Ansätze zu sein, weil vieles dann aufgrund der Rahmenbedingungen von Corona gar nicht mehr funktioniert hat. Und auf einmal waren Rechtehalter gefordert, oh, okay, der Leistungsbestandteil geht jetzt gerade nicht, weil Fußball rollt gar nicht, weil es sind gar keine Zuschauer im Stadion. Also hat dieses Inventarbestandteil, was mein Partner hat, aktuell gar keinen Wert mehr und ich muss irgendwo Ausgleichsmöglichkeiten finden. Und das hat so eine Rolle in Bewegung gebracht, die dann auch nach Corona deutlich an Fahrt aufgenommen hat, Veränderungen entsprechend herbeizuführen. Das, was wir beide ja und glaube ich wir auch alle wollen, dass wir keinen Stillstand haben, sondern man offen ist einfach für mutige Ideen und das merke ich bei ganz, ganz vielen Rechtehaltern, dass da mittlerweile super Arbeit geleistet wird, ob mit oder ohne uns, völlig egal. Hauptsache, es geht da voran.
Hat das zur Folge, dass sich auch die Strukturen in den Vereinen, bei den Rechtehaltern verändern müssen? Weil das eine ist ja, dass es da irgendwo eine Keimzelle gibt, die diese Idee entwickelt und das an einen Kunden heranträgt. Ich sag mal, dass sich der Vertrieb ja auch ein bisschen verändert hat. Da seid ihr mit dran beteiligt. Das leisten wir unseren Beitrag dazu, dass sich Vertriebsteams andere Gedanken machen, um ihre Kunden zu gewinnen. Aber jetzt reicht es ja nicht, einfach nur die Unterschrift zu bekommen. Jetzt muss ja nachher auch was in den Organisationen passieren, worauf die möglicherweise noch gar nicht so richtig vorbereitet sind, dass sie auf einmal andere Geschichten zu erzählen haben, als nur das Logo auf die Bande zu packen und den Spieltagsbericht hochzuladen. Also das hat ja jetzt eine Folge von mehreren Aktivitäten und Tätigkeiten rund um so einen Rechtehalter. Wie nimmst du das wahr? Ziehen da alle mit? Verstehen das auch alle? Oder ist jetzt eine große Enttäuschungswelle unterwegs, weil der Vertrieb hat es geschafft zu verkaufen, aber so richtig geil bist du auch noch nicht.
Ja. Ja, ein super Punkt. Also das ist sicherlich gerade auch eine Entwicklung, die aus meiner Sicht auch noch ein Stück bei den Startlöchern steht, muss man ganz ehrlich sagen, weil jetzt hat man sozusagen, wenn man vertrieblich sich da anders positioniert hat und was verkauft, dann muss das natürlich am Ende des Tages bei Vertragsunterschrift dann auch zum Leben erweckt werden, ne? Also da sind wir bei
After Sales und Partnermanagement. Und die Kollegen sind natürlich dafür gefordert, das, was dort vertrieblich entsprechend konzipiert worden ist, auch zum Leben erwecken. Da gibt es ja sicherlich jetzt auch bei beispielsweise, wenn wir im Fußballbereich bleiben, bei Fußball-Bundesligisten, Inhouse-Agenturen, die aufgebaut werden, die dann wirklich auch Content kreieren, das wesentlich kreativer entsprechend machen. Das ist, glaube ich, im Partnermanagement sehr, sehr wichtig. Und auf der anderen Seite im Vertrieb ist es auch wichtig, die Sales-Leute so zu schulen, zu weiterentwickeln, dass sie natürlich diesen Vertrieb auch leisten können, weil es ist aus meiner Sicht schon komplexer und schwieriger und fordert mehr an die Sales-Menschen dieser Welt, wenn ich mich nicht mehr so an Inventar festhalten kann, sondern wenn ich dem Partner zuhören muss, daraus was Neues entwickeln muss, was natürlich noch zu meiner Welt sozusagen passt und ich dann das entsprechend verkaufe. Also das ist total richtig, was du sagst. Super viele Auswirkungen im Pre-Sales-Bereich, im eigenen Sales-Bereich und dann auch im Partnermanagement. Und vielleicht noch ein Gedanke dazu, das beschreibt es vielleicht auch ganz gut in der Gesamtsituation. Ich habe gesagt, ich arbeite schon seit 20 Jahren in der Branche. Immer schwebte dieses rechte Kostenaktivierung 1:1, ne? Also 1 Euro rechte Kosten, 1 Euro Aktivierung. So, dann gab es irgendwie so eine Entwicklung und dann haben wir auf Eventkongressen uns selber entsprechend erzählt, ja, nee, das ist nicht mehr 1:1, das ist 1:2 oder sogar 1:3 oder dann irgendwann 1:4 oder wie auch immer. Also die Aktivierung wurde immer größer, ne? Das Aktivierungsbudget. Und ich habe das immer so ein bisschen mit Erstaunen wahrgenommen, weil das heißt ja, dass im Umkehrschluss für mich zumindest oder die Rechte an sich, die ich als Rechtehalter verkaufe, immer weniger wert sind und ich als Sponsor immer mehr aktivieren muss, entsprechend, damit das überhaupt gut wird. Ne? Und worauf will ich hinaus? Ich glaube, dass ein Rechtehalter auch die Aktivierung ein Stück weit im Sales-Prozess schon mitdenken muss entsprechend und auch mitverkaufen muss und sich am Ende des Tages auch mit drum kümmern muss, weil dann entsteht, wir wollen alle nicht mehr von Sponsor, sondern Partner sprechen, dann entsteht auch eine Partnerschaft. Als Rechtehalter kann mir im Übrigen nicht völlig egal sein, wie mein Partner aktiviert, sondern wenn mein Partner auch so aktiviert, dass es auf die Vereinsmarke oder Verbandsmarke entsprechend einzieht, dann kommt ja auch Marke und Vermarktung wieder zusammen. Also sehr komplex jetzt in den Ausführungen vielleicht, unterschiedliche Denkrichtungen, aber zeigt eigentlich die Anforderung, die Sportsponsoring mittlerweile hat, weil es einfach das Potenzial auch mit sich bringt.
Da kommt ja ein Aspekt, der auch gegen den wir, ich weiß gar nicht, ob wir dagegen ankämpfen, aber den wir versuchen schon seit Jahren aufzuklären. Sponsoring darf halt nicht, oder hat in vielen Köpfen noch so die Wahrnehmung, das ist irgendwie eine Spende für einen Verein und ja, da haben wir irgendwo ein Logo drauf. Es vereint einfach wahnsinnig viele Marketing- oder viele Kommunikationsdisziplinen zusammen. Ne? Also es ist dieses Branding, es ist dann das Storytelling, es ist dann die Aktivierung, es sind Medialeistungen, es ist eine Event-Part hat das Ganze, also Erlebnis-Marketing. Also da sind ja ganz viele Disziplinen drin. Ich finde, dass dieser Begriff Sponsoring, erst entweder ist er noch in einer falschen Definition im Umlauf oder aber er braucht muss einen viel umfassenderen Begriff dafür geben. Live Communication ist aber auch nicht ganz, aber hast du dafür, nimmst du das wahr, hast du dafür eine Sensibilität, dass das sowohl das Wort, dass der Begriff manchmal in eine falsche Kategorie kommt und gleichzeitig und deswegen auch von vielen Marketingleitern und Mediadienstleistern so ablehnend aufgenommen wird? Oder merkst du, oh nee, da tut sich was? Also wie, ja, was für eine Lösung gibt es da? Ich habe die Frage jetzt so schwammig formuliert, vielleicht kannst du konkreter antworten.
Weiß ich nicht, aber ist ja genau richtig, was du sagst. Und es ist ja schon so ein bisschen witzig auf der einen Seite, dass wir eigentlich, dass keiner mehr von Sponsoring sprechen möchte, weil Sponsoring irgendwie durch das, was du gerade dargestellt hast, so einen negative Komponente hat und auch das Potenzial, was es hat, irgendwie gar nicht darstellt.
Ich bin jetzt nicht sofort negativ assoziiert, aber es hat so eine einseitige Denkweise. Das ist, ne?
Absolut, ja, das trifft es wahrscheinlich besser und entspricht halt oder gibt nicht das Potenzial, was du gerade geschildert hast, irgendwie so wieder. Am Ende des Tages ist mir auch noch kein Begriff eingefallen. Es geht natürlich schon in dem Bereich Experience. Das ist dann wieder so ein englischer Begriff. Was ich ganz interessant fand, ich war dieses Jahr in Hamburg bei den Kollegen von OMR, habe mir da das Festival angeguckt und so und dann wurde ich irgendwie hier von meinen Kollegen gefragt, was das Fazit war. Und das Fazit der OMR für mich, was so auf der Hauptbühne und viel erzählt wurde, auch Philipp Westler war in seiner Keynote, ist, dass eigentlich das Offline-Erlebnis der neueste Trend ist. Da wollen die Menschen wieder hin. Es werden Run-Clubs und so weiter. Also das Erlebnis vor, wie was gemeinsam bei allem digitalen Overload, jetzt kommt KI noch dazu, sehnen die Leute sich eigentlich nach einem gemeinsamen Erlebnis, was dann mit Running-Clubs künstlich herbeigeführt wird. Was ja der Sport an sich, erstmal, das ist ja so der Kern des Sports. Und das ist ja, wenn das wirklich die Erkenntnis ist, und ich glaube da auch ein Stück weit dran, dann ist das ja auch nochmal ein riesen Pro-Argument für das ganze Sportbusiness, Sportmarketing, weil hier findet eigentlich das Erlebnis statt. Und was du gerade sagtest, alles richtig. Was ich noch ergänzen würde, ist auch zu dieser, du hast ja im Sport direkt ein Community-Effekt, weil Menschen ein gemeinsames Interesse, eine vielleicht sogar gemeinsame Liebe zu einer Sportart, zu einem Verein haben, die entsprechend verbindet. In anderen Disziplinen musst du dir erst sehr kompliziert Communities aufbauen. Ne? Da hast du Communities schon vorhanden, in denen du wirken kannst. Also auch dieses ganze Community-Thema kann Sport, Sponsoring, Sportmarketing, Experience-Marketing, wie auch immer wir es künftig verändern oder nennen wollen, oder wir auch Sportsponsoring als Namen weiter hochhalten und es dann aber anders im Gattungsmarketing noch entsprechend füllen. Das kann das alles und so ist meine Einschätzung. Und vielleicht noch eine Ergänzung in dem Fall wieder. Du hattest gerade auch am Anfang gefragt, wie ist TSP eigentlich aufgestellt? Ich habe gesagt, wie wir uns entwickelt haben. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, wir haben in unserer Gesellschafterstruktur zwei, drei Musik, die aus der Musik kommen, sagen wir es mal so, unter anderem der Holger Hübner, der Chef vom Wacken Open Air Festival, was zur Stunde ja stattfindet, wo Guns N' Roses gestern entsprechend aufgetreten ist. Warum erzähle ich das? Da ist die Inspiration, der Austausch auch sehr, sehr gewinnbringend, weil die natürlich auch, die machen Musiksponsoring und die sind in Ermangelung an Werbemitteln eigentlich, die können gar nicht in Werbebande und so weiter und so fort, weil sie schlichtweg nicht haben. Die sind immer von Story, vom Erlebnis, von der Marke getrieben, Partnerschaften entsprechend herbeizuführen. Und auch diese, Inspirationsquelle oder dieser Geist mehr in den Sport noch zu übertragen, ist sicherlich richtig und entfaltet dann auch nochmal die volle Stärke.
Mhm. Gibt es denn, jetzt hast du die Musikbranche erwähnt, gibt es denn bei mir nochmal im Sport ein Best Case, von dem du sagst, also da muss ich sagen, die machen das schon richtig gut, die verkaufen das clever, also die haben auch die Geschichte schon beim Verkauf dabei oder wenn es ein Case ist, dabei gehabt und die haben auch richtig gut umgesetzt, sowohl Partner als auch Rechtehalter, als auch möglicherweise dazwischen geschaltete Partner. Also gibt es einen Case, der dir gleich in Erinnerung ist, ob das euer ist oder vielleicht auch irgendein anderer, den du als sehr gelungen findest, also kannst auch mit eurem anfangen, vielleicht liegt dir näher und dann auf einen größeren noch rausgehen.
Ich glaube, dass da mittlerweile, das hatte ich auch in der Entwicklung gesagt, unabhängig jetzt, ob sie mit uns zusammenarbeiten oder nicht, da schon eine große Entwicklung vonstatten gegangen ist. Also, dass da viele mittlerweile auch schon einen besseren oder sehr, sehr guten Job machen. Jetzt ganz hoch ins Regal gegriffen. Da waren wir in der Konzeptionsphase beteiligt. Ich hatte das IOC angesprochen. Da gab es eine weltweite Partnerschaft mit Airbnb. Sicherlich ja auch allen Begriff von der Marke. Und diese Partnerschaft, die lebte davon, auch von dem ursprünglichen Produkt oder der Dienstleistung Airbnb entsprechend Leuten, die zu einem Event reisen, entsprechend Mehrwerte zu geben, erstmal Unterkunft zu geben, aber dann auch vielleicht durch entsprechende Mehrwerte, die man dann durch Olympianiten hat, entsprechend dort Mehrwerte entstehen zu lassen, dass du einen Airbnb zu den Olympischen Spielen oder außerhalb der Olympischen Spiele mietest und dann mit einem Olympianiken im Central Park entsprechend laufen gehst. Also so ein sehr inhaltlich getriebener Ansatz, der auch sehr gut zum Leben erweckt worden ist. Ja, das ist aber sehr hohes Regal. Aber ich möchte bewusst mal auch den anderen Pol machen und der hat mit uns gar nichts zu tun und ist sehr, sehr einfach. Da bin ich auch bei, und das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber direkt mal so ein bisschen polarisierend, Rinti als Bandenwerber, ja, also da ist, ich habe keine Aktien darin und keine Einblicke, aber von außen betrachtet ist da jetzt keine total inhaltliche Konzeption dieser Sponsoring-Partnerschaften, aber sie lassen einen Hund am Ende des Tages über eine Werbebande laufen und wenn ich meine Eltern, die mit Sportsponsoring gar nichts zu tun haben, frage, welchen Partner oder welchen Sponsor, das macht dein Sohn so, haben sie nach 20 Jahren, glaube ich, immer noch nicht so ganz griffig verstanden, aber dann sagt meine Mutter auf einmal, ja, das mit dem Hund, diese Rinti-Werbung, ne? Also, und es geht am Ende des Tages, bei aller inhaltlichen Konzeption geht es um Aufmerksamkeit und scheinbar haben die Menschen und die Verantwortlichen von Rinti da einen guten Job gemacht, weil sie die Idee hatten, okay, wir haben einen Hund, Rinti passt, wir lassen den über die Werbebande laufen. Ist ja jetzt, soll diese inhaltliche, qualitative Arbeit von uns allen nicht konterkarieren, ist nämlich auch eine sehr, sehr gute Idee, die Aufmerksamkeit spendet, ne? Die aber sehr gut zu Rinti passt und die dann auch nicht mit einem Auto mit anderen Produkten nachzuahmen ist. Das ist jetzt da sehr, sehr gut aufgehoben. Ich kann mich daran erinnern, dass dann gab es, glaube ich, Sponsoren, kann mich an Bayern München erinnern, lief da so ein Nikolaus oder Weihnachtsmann über die Werbeband, die, glaube ich, Thiago dann als Spieler auch noch im Augenwinkel angespielt hat. Das war sicherlich auch von einem Partner von Bayern München dann entsprechend und auch zu Weihnachtszeit gut gemeint, aber natürlich jetzt nicht so ganz treffend wie ein Hund von Rinti, die Tiernahrungsmittel machen. Und also so diese Spannbreite von einer sehr inhaltlichen Konzeption Airbnb weltweit zu einer cleveren Rinti-Bandenbespielung, in dem Kosmos bewegen wir uns halt. Bewusst vielleicht immer etwas polarisierend skizziert.
Ich habe noch ein Beispiel in Erinnerung, dass ich fand das irgendwie sympathisch. Und zwar letztes Jahr Europameisterschaft hier in Deutschland. Da sind wir bekannt, dass es in Deutschland eine Bratwurst gibt und dass es irgendwie dieses typische Fastfood-Zeugs auf den Fanmeilen gibt, etc. Alles gut. Gehört ja zum Fußballerlebnis möglicherweise auch dazu. Und ein Sponsor hat sich dafür entschieden, einfach frische Obstschalen zu verteilen und damit auch darauf aufmerksam zu machen, dass er einfach für Frische in seinem Regalen verstanden wissen will. Und das war Lidl. Und ich finde das irgendwie, wir sind ständig, ich meine, dann hat man auch eine selektive Wahrnehmung irgendwann, aber wir sind ständig diese Menschen entgegengekommen, die ihre Obstschale da hatten, frisches Obst hatten. Und bei dem Wetter letztes Jahr, nicht zu vergleichen mit diesem Jahr, also bei dem Fußballwetter letztes Jahr war das auch noch sehr schön erfrischend. Ich will damit sagen, es ist jetzt nicht auserzählt. Ne? Also es gibt immer wieder neue Ideen und Möglichkeiten, auch wieder seine Marke in Szene zu setzen. Und dafür seid dann ja auch wahrscheinlich ihr ein Stückchen genau die richtigen Ansprechpartner, nämlich nicht nur auf rechte Halterseite zu gucken, hey, ihr müsst gleich an die Aktivierung auch denken, sondern auch auf Seite der Sponsoren, der Partner. Ihr habt das ist vorhin gesagt, da sind ja auch Kunden von euch, denn für die Aktivierung auf der anderen Seite zuständig zu sein und das möglicherweise in den Verträgen oder in den Verhandlungen auch schon einzufordern. Also wenn du die Rolle jetzt auf der Partnerebene einnimmst, was tut sich da, was ist da eure Leistung und ja, kommst du da in einen Konflikt möglicherweise, wenn du auf der einen Seite den Rechtehalter hast, der gucken muss, kriege ich das alles überhaupt hin und dafür Geld verlangen will und auf der anderen Seite den Sponsor berätst und dafür sorgst, dass er mit seinem Paket, was er erworben hat oder kurz davor ist zu erwerben, das Bestmögliche da auch rausholen kann, nicht nur finanziell, sondern das Bestmögliche auch in der Wahrnehmung anschließend.
Mhm. Ja, ist natürlich eine Frage, die wir auch immer gestellt bekommen, weil es vielleicht ungewöhnlich auch für eine Agentur ist, die für beide Seiten sozusagen arbeitet. Wie sehen da die Konfliktsituationen aus? Am Ende des Tages funktioniert das sehr, sehr gut und das liegt daran, dass es am Ende des Tages eine Partnerschaft sein soll. Ja, natürlich gibt es da unterschiedliche Meinungen, aber wir wollen doch gemeinsam was, Rechtehalter und Partner entsprechend kreieren. Und wenn du ansprichst, was leisten wir für Sponsoren, dann ist es erstmal so, dass wir sagen, auch im Zeitalter, sage ich mal, von limitierte Aufmerksamkeit oder Aufmerksamkeit, die ich halt auf gewisse Themen kanalisieren muss, brauche ich in der Story meines Sponsoring erstmal, wir nennen das Business Story. Es ist eine Leitidee, ein konsistentes Markenerlebnis, dass ich nicht unterschiedliche Botschaften auf unterschiedlichen Kanälen habe, sondern ich muss irgendwas entsprechend kreieren zusammen mit dem Partner, wofür ich stehe. Und das auch kontinuierlich bitte sehr, sehr stark entsprechend an jedem Touchpoint spielen. Und wenn du sagst, okay, dir ist das Obst und die Frische und die Qualität entsprechend auf, und dann ist das vielleicht entsprechend Ernährung, frische Qualität, mal das zentrale Narrativ zumindest für Lidl und innerhalb dieser Plattform. Also da bauen wir strategisch erstmal diese Business-Story in Form von Leitidee und wie kann ich dann diese Leitidee in Handlungsfelder entsprechend überführen. Und wenn du Aktivierung ansprichst, dann ist es natürlich so, und das ist ja am Ende des Tages relativ einfach und ja überhaupt nicht neu, wenn ich aktiviere, dann sollte ich auch da vom Partner, vom Fan aus denken, also was stiftet Mehrwert dann kriegt es eine Akzeptanz und dann ist es auch gut. Du freust dich dann entsprechend über frisches Obst. Das hat einen Mehrwert für dich. Dir bleibt Beetle positiv im Kopf. Und am Ende des Tages stellst du dir Airbnb genau das Gleiche. Mehrwert, Wohnung und so weiter und so fort, Unterkunft. Also was kann ich mit meinem Unternehmen im Sponsoring an Mehrwert für den Fan und auch an Mehrwert vielleicht für den Rechtehalter noch bieten? Meine Produkte, meine Dienstleistungen dazu integrieren, ist ja auch ein Thema, um gemeinsam Case zu haben. Und dann ist es was, was wirklich eine Partnerschaft ist und wo, ja, es gibt unterschiedliche Meinungen, aber dann gibt es eigentlich keinen Konflikt mehr, weil es beide cool finden, was dort geschieht. Und dann ist es wirklich eine Partnerschaft. Und das hat im Übrigen auch wieder Auswirkungen, glaube ich, auf den Vertrieb an sich, weil oftmals mache ich die Erfahrung, Vertrieb wird auch immer noch so ein bisschen, oh nee, Vertrieb möchte ich nicht machen oder so, höre ich so von dem einen oder anderen oder auch so auch gewisse negative Konnotationen, ne? So,
verstehe ich gar nicht.
Verstehst du gar nicht und verstehe ich eigentlich auch nicht, weil Vertrieb ist für mich eigentlich dann negativ besetzt, wenn ich dem Gegenüber irgendwas verkaufen möchte, was keinen Mehrwert für ihn hat und was er nicht braucht. Ne? Also das ist so ein bisschen, okay, dann verkaufe ich ihm das, dann ist Vertrieb negativ. Aber wenn ich doch was Cooles habe, was Mehrwert stiftet, dann ist es doch cool, dem Gegenüber zu sagen, hey, ich habe da was für dich, das hat das entsprechend für Vorteile für dich, kostet auch das entsprechende Investment. Und so stellt sich die Situation dar. Das schreit auch nicht jeder Hurra, aber trotzdem bringt mich das ja als Vertriebler in eine ganz andere Situation, was Cooles zu verkaufen und nicht was zu verkaufen, wo ich selber nicht hinterstehe. Und da ist wieder der Bogen, da muss ich das, was ich quasi als Sportvermarkter einer Marke kaufe, muss ich verändern, weil eine Anzeige im Stadionmagazin ist jetzt vielleicht nicht mehr das, was eine Marke entsprechend braucht. Vielleicht schon, aber vieles Inventar, was Rechtehalter haben, läuft vielleicht ins Leere, weil der Markt gar kein Interesse mehr hat. Der Markt hat aber ganz andere Interessen und da muss ein Rechtehalter Inventar entsprechend für kreieren, um diese Interessen zu treffen. Und dann bin ich als Vertriebler in einer wunderbaren Situation, mit einem Coaching von euch da in eine gute Verkaufsgespräche zu kommen.
Nehme ich. Also vielen Dank für den kleinen Pitch. Das ist ja eine gute Überleitung. Ich könnte mir folgendes Szenario vorstellen. Macht das nicht, also aus eurer Sicht, macht das nicht Sinn, so wie wir vorhin festgestellt haben, es braucht gute Vertriebler, die diese Konzepte von euch mit aufnehmen und das dann auch dem Kunden anbieten. Macht es nicht für euch auch Sinn, Menschen auszubilden? Also dafür, also nicht nur als Agentur da gebucht zu werden, sondern vielleicht sogar so eine Offensive zu starten, damit das in den Vereinen auch mehr noch implementiert wird, also Menschen auszubilden darin, dass in den Clubs, bei den Rechtehaltern, dass sie nicht nur das verkaufen, sondern dass sie es auch gut umsetzen, dass sie diese Story schreiben können, dass sie das, was ihr euch ausgedacht habt, auch auf die Straße bringen können, damit das Erfolgsstories werden und nicht einfach nur in irgendwelchen tollen Konzepten steht. Also welche Einfluss könnt ihr, nachdem das Ganze abgewickelt wurde, könnt ihr sogar noch leisten oder kann man das vielleicht auf eure Fahnen schreiben? Kann man das vielleicht euch ins Pflichtenheft schreiben? Was könnt ihr noch liefern und da möglicherweise für eine höhere Sensibilisierung zu sorgen?
Also ein Stück weit machen wir das. Also wenn wir jetzt ganz in so ein Projekt reinblicken, was wir für einen Rechtehalter machen und dann eine Markenpositionierung machen und am Ende des Tages vielleicht einen Pitch-Deck gemeinsam konzipieren und das beim Verein vorstellen, dann ist natürlich die ganze Vertriebsmannschaft und Partnermanagement entsprechend auch dabei. Wir erläutern Hintergründe, warum haben wir sowas gemacht, warum blicken wir sowas da drauf, wie würden wir es entsprechend verkaufen. Da ist man dann entsprechend im Dialog. Im Übrigen auch an der Stelle mal, wir kommen jetzt nicht aus der Schlau-Schlau-Abteilung, ne? Also da gibt es ganz, ganz viele gute Leute mittlerweile bei den Vereinen, auch gerade junge Leute, die dort aufstreben, die ihre eigenen Gedanken und Ideen haben. Also das nehme ich sehr, sehr stark wahr. Und mit denen aber noch klar stärker in den Dialog zu gehen, dass wie man dann einen Verein positioniert hat, wie man ihn in die Vermarktung überführt, das hat andere Anforderungen. Das versuchen wir zu leisten dann in solchen Workshops. Ist dann am Ende des Tages sicherlich auch in dem Bereich Coaching weiterführend zu sehen, was jetzt nicht unser absoluter Schwerpunkt ist, muss man ganz klar sagen. Da gibt es ja gute Menschen, die hier im Podcast sind, die das sozusagen dann auch weiterführen, aber wo wir uns oder auch mit anderen Agenturen, wo wir uns sicherlich den Staffelstab noch wesentlich besser in die Hand und harmonischer in die Hand geben können, als ihn vielleicht so ein bisschen durch die Luft zu schmeißen. Also das sehe ich auf jeden Fall. Wenngleich, wie gesagt, das möchte ich nochmal unterstreichen, das nehme ich schon so wahr, dass da sehr, sehr viel Gutes auch schon, gute Leute am Start sind. Aber wie immer, wir sind gerade in der Transformationsphase, geht da noch mehr und jeder muss sich bewegen, ich muss mich bewegen, wir müssen uns bewegen und beim Kunden die Teams natürlich entsprechend auch.
Jetzt sind wir so einen allgemeinen Trend, also allgemeiner Trend ist ja völlig, völlig, völlig falsch anmoderiert, also es ist in aller Munde und fast auf jeder Bühne und in jedem Artikel und jede Woche ist die nächste revolutionäre Idee. Also das Thema Digitalisierung und insbesondere KI wird uns ja, deswegen ist es kein Trend, wird uns ja jetzt nicht nur einmal hier aufkommen und dann beschäftigen wir uns alle mal damit und dann geht es wieder, sondern das ist ja etwas, was jetzt den Arbeitsmarkt auch ein Stückchen ausführlicher oder umfangreicher verändern wird. Welche Rolle habt ihr denn dann noch? Also kann ich nicht auch einfach in ChatGPT eingeben, machen wir mal ein kreatives Konzept und ein bisschen, siehst du da eine Gefahr? Ist gerade eure Rolle dadurch gestärkt, weil die Aufmerksamkeit darauf jetzt mehr gelenkt wird? Wie geht ihr damit um? Welche Entwicklungen siehst du da?
Also zunächst einmal blicke ich so drauf, wie oftmals auf Themenfelder, dass das eine Chance ist und ich sehe das als Unterstützung. Ich sehe das vor allen Dingen in der Tat als Supportfunktion. Stand jetzt. Sehr dynamische Diskussion, aber Stand jetzt sehe ich es nicht als Ersatz, sondern als Support-Funktion, die man dort hat. Wir haben das Glück, ich hatte gerade von unserem Kölner Büro erzählt, dass wir hier eine andere Agentur im Flur sitzen haben oder auf der gleichen Etage, die tagtäglich nichts anderes macht als AI. Mit denen tauschen wir uns aus, kooperieren und da lernen wir sehr, sehr viel. Und das ist total cool, weil die haben mit Sport gar nichts zu tun, sind dort absolute Experten. Wir bilden uns dort vor und insofern ist da jetzt in den letzten Monaten eine Ausgangslage entstanden, wo ich sagen würde, vergleichsweise sind wir da als Agentur sehr, sehr tief drin in dem Thema, was unsere tägliche Arbeit selber entsprechend angeht. Also wir nutzen das natürlich sehr, sehr stark. Jetzt hattest du angesprochen, okay, braucht man eigentlich so Agenturen wie euch noch oder also kann ich doch so eine Pitch-Präsentation mit einem guten Prompting, habe ich das sehr, sehr gut entsprechend gemacht. Als Vorarbeit, ja, vielleicht. Führt aber dazu, wenn es jeder macht, dass du natürlich nochmal einen stärkeren Wettbewerb hast, weil jeder hat dann entsprechend so auf Knopfdruck vielleicht seine super Vermarktungsplätze, seine Positionierung entsprechend. Führt aber aktuell, so ist zumindest meine Wahrnehmung, dann ganz hart gesagt am Ende des Tages, wenn ich mich nur darauf verlasse, zu seelenlosen PowerPoint-Präsentationen, die sehr, sehr austauschbar sind, die nichts am Ende des Tages wirklich treffen. Und deswegen, glaube ich, ist es das Zusammenspiel, sich diese Vorteile auch der Recherche und der Analyse ein Stück weit KI dort zu nutzen zu machen, dann darauf aufzusetzen. Also du startest oftmals nicht mehr bei null, sondern du startest halt vielleicht auch durch KI unterstützt entsprechend schon mal bei 20-30%. Vieles musst du dann auch wieder verwerfen entsprechend. Und da, glaube ich, hat KI absoluten Mehrwert, den wir nutzen, den wir auch unseren Kunden zur Verfügung stellen und auch ganz transparent entsprechend damit umgehen. Aber ich warne davor und da habe ich sehr, sehr viel in den letzten Wochen gesehen. Wir sehen sehr viele Angebote, wir sehen sehr viele Vermarktungspräsentationen, die nicht von uns sind, sondern die an uns herangetragen werden. Und da sieht man dann, wir hatten vorhin über ich muss im Verkauf schon Ideen, Aktivierungsideen und so weiter und so fort pitchen. Die sind dann in so Angeboten drin. Und dann, wenn du dich ein bisschen ein scharfes KI-Auge entsprechend hast, dann merkst du, okay, das ist einmal in KI reingegeben und Copy-Paste in das Angebot reinkopiert. Und das hat natürlich auch gewisse Gefahren, weil das hat dann trifft nicht den Anspruch des Partners, hat keine Wertschätzung mehr aus meiner Sicht entsprechend. Und ich sage dann hier immer intern bei uns, wir müssen diese Seele entsprechend vom Sportmarketing, Sportsponsoring erhalten. Und da sehe ich schon auch, wie gesagt, einerseits Chance, einerseits so ein bisschen Gefahr, zu sehr in dem Austausch zu sein, gar nicht mehr differenzieren. Und dann ist das so ein einheitlicher Brei, der nicht mehr gut ist. Auf der anderen Seite, gerade auch für Rechtehalter, wenn wir nochmal in dem Kundensegment sind, kleinere Vereine, die nicht so viel Budget haben, die haben durch KI, glaube ich, absolut gerade die Möglichkeit, viel aufzuholen. Ja, weil vieles, was sie bislang gar nicht machen konnten, weil das die Personen gar nicht da waren, das Budget war gar nicht da, das können sie jetzt durch diesen Arbeitsprozess ein Stück weit beschleunigen und ausgleichen. Das sehe ich als Riesenchance, gerade auch für kleinere Sportarten, für Sportarten, die vielleicht nicht so im Rampenlicht stehen, da sich zuarbeiten zu lassen und da dann schon auf einer ganz anderen Abschwungshöhe entsprechend ins Becken einzutauchen.
Also da bin ich voll dabei. Ich glaube, dass die große Chance darin sein darf, dass wir den Kuchen größer machen, insbesondere für den Sport. Und mein bestes Beispiel ist ja immer, und ich hoffe, ich weiß nicht, wann ich irgendwann mal Menschen hier von RTL habe, im Podcast, aber mein bestes Beispiel ist immer, solange es Geld gibt, so Sponsoren gibt fürs RTL-Dschungelcamp, ne, solange müssen wir im Sport echt noch ein bisschen dran arbeiten, dass die Kohle zu uns kommt und den Kuchen einfach größer machen. Und da kann es natürlich sein, dass du, also Stichwort Ausbildung, Schulung, Coaching, dann KI, also kleinere Vereine, vielleicht ist mal so eine Masterclass hilfreich, wo ihr den Leuten erklärt, ey, wenn ihr euch auch nicht immer uns als Agentur gönnt, macht doch mit folgenden Überlegungen, folgende 5, 6 Punkte, macht doch mal euch die Gedanken, gibt es in der KI ein, das sind die möglichen Prompts und arbeitet, lasst das Niveau generell steigen, damit wir, weil jeder kleinere Club und wenn die ganze Sportbranche das Niveau anhebt, dann kommt ja auch in der Spitze wieder mehr raus. Also dann sind ja nicht nur die 3, 4 Leuchttürme da, wie IOC oder Europameisterschaft, sondern dann gibt es auch noch ganz andere, ist das Gesamtniveau angehoben. Ist das richtige Denke oder liege ich da falsch?
Nee, voll. Also auf jeden Fall, da hatten wir auch schon an einer Stelle mal zugesprochen, sind wir bereit, da auch unseren Beitrag zu leisten, solche Formate zu unterstützen. Im Übrigen ist ja auch so, dass wir seit Tag 1 eigentlich zusammen mit der VSA beispielsweise zusammenarbeiten, für Sportsponsoring-Anbieter, mit der Inka dort versuchen, auch immer wieder das Thema Gattungsmarketing entsprechend zu unterstützen. Also ich habe ja gerade von der Liebe zum Sportmarketing gesprochen, das war kein Spruch, das ist so. Und insofern, wenn man so Formate gemeinsam kreiert, Menschen Impulse gibt, um das, wie du sagst, den Kuchen größer zu machen oder das Niveau von allen ein Stück weit zu erhöhen, wunderbar. Und auch diese Fußballlastigkeit, neue Sportarten und so weiter und so fort. Herzlich willkommen. Vielfalt tut dort auch entsprechend gut. Und da sollten alle befähigt werden, irgendwie so ihr Feld zu finden.
Und sind ja auch schon ganz viele auch auf dem Weg, auf einem guten Weg. Ich wollte ja gar nicht das so dramatisieren. Ich denke mir nur einfach, dass wir der Gattungssport einfach noch mehr unter die Arme greifen dürfen. Aber wenn ich mir so angucke, was die Alex Walkenhorst beispielsweise mit der German Beach School gemacht hat, die jetzt gerade stattfindet und wenn ich sehe, was 3x3 Basketball nach Olympia ausgelöst hat und auf einmal sehe ich den ganzen Sommer über irgendwelche Bilder von Turnieren und Wettkämpfen und da finde ich es ja gut, dass das auch gute Beispiele gibt und dass das Gesamtniveau auch schon steigt. Also die Frage nach dieser Ausbildung oder Weiterbildung dieses Coachings, ich frage das natürlich auch aus einem Stückchen eigenen Interesse. Wir haben ja beide schon im Vorgespräch mal drüber gesprochen. Also wir würden gerne, ich meine, mir schwebt vor, ich würde gerne mal so ein Tagesbootcamp machen, wo wir die da Interesse dran haben, hands-on nicht die Theorie liefern, sondern wirklich uns hinsetzen und deren Themen lösen, gemeinsam lösen, in der Gruppe, mit ein paar Trainern, mit ein paar zusätzlichen Disziplinen, also nicht nur Vertrieb, sondern halt auch gern eure. Also Philipp, jetzt ist es offiziell, ich halte da um deine Hand an, dass wir da uns Gedanken machen dürfen, ob du da dabei bist, ob ihr da dabei seid. Und ja, würde das ganz gerne mal launchen. Kommt in der Folge von diesem Podcast, werden wir beide uns da mal Gedanken machen, ob und wie ihr da dabei seid. Ich könnte mir das gut vorstellen, dass das passt nämlich sehr, sehr gut, weil ich ja auch so gute Erfahrungen gemacht habe mit euch an der Seite.
Ja, wie gesagt, super gerne. Da sind wir da offen für und lass uns das gerne weiter besprechen. Und wenn wir dann ein Format finden, was für die Teilnehmer dann auch einen Mehrwert entsprechend bietet, davon gehe ich aus. Es wird nicht alles man an einem Tag erschlagen und die Welt retten, aber man wird gemeinsam, glaube ich, sehr, sehr gute Impulse bekommen und herzlich willkommen auf jeden Fall.
Ja, das ist doch gut. Mehr dazu denn demnächst. Ich habe noch die Frage, gab es noch mal so ein Fail? Also was ist denn mal so richtig in die Hose gegangen, wo ihr so komplett vorbei wart an Idee, an Markt, an Potenzial oder aber wo ihr was vielleicht sogar beim Kunden implementiert habt? Also wo aber dann das komplett in die Hose ging, du nickst schon, ich hoffe, ein Fail fällt dir ein. Also von welchem Fail, von welchem Desaster kannst du vielleicht mal berichten? Hey, liebe Community da draußen, mach das so bitte nicht.
Also ganz konkret, ehrlich gesagt, fällt mir gar nichts ein. Das heißt, also es gab genug Fails und so weiter und so fort, wie immer. Aber was wir am Anfang von The Sports People, glaube ich, falsch gemacht haben, ist, ich hatte von diesen Business Stories und dieser konzeptionellen Ansprache gesprochen. Da haben wir, ohne jemals mit einem potenziellen Zielkundenpartner zu sprechen, haben wir ein Konzept erstellt, haben das Unternehmen komplett durchleuchtet, haben alles vorgedacht, wie diese Partnerschaft in 6 Jahren zu aktivieren ist, wie die Schritte sind und so weiter und so fort. Designtechnisch sah das wunderbar aus und so weiter und so fort und haben das dann auch in den Markt geschickt, auch in den Ansprechpartner und so weiter und so fort. Und der war mehr oder weniger erschlagen davon. Einerseits ja, vielleicht noch positiv, andererseits aber gar keinen eigenen Gestaltungsspielraum mehr. Das hat in dem Moment, also ja, ein Thema ist gut und so weiter und so fort, aber ich möchte auch noch irgendwie mitreden, ne? Und das ist ja mein, also das muss ich ja irgendwie so. Und das war zu viel, ne? Also dieses, das finde ich ganz interessant, wann investiert man wie viel im Sales-Prozess und Pre-Sale, gerade in diese inhaltliche Konzeption? Und da ist eine Erkenntnis jetzt, bevor ich nicht jemals mit irgendjemandem gesprochen habe, da super viel Aufwand reinzustecken und schon total alles durchdacht zu haben, weiß nicht, ob das ein Fail ist, ist auf jeden Fall die Erkenntnis, funktioniert dann am Ende des Tages auch nicht. Ich muss dem Gegenüber dann wieder Partnerperspektive, auch Raum und Zeit und Platz und alles andere geben, dass er sich dort auch reinentwickelt. Und du hattest es gerade besprochen oder angesprochen, wir sind voll auf die inhaltliche Komponente gegangen. Es gibt aber auch noch die persönliche Komponente. Und das ist nach wie vor so. Das hat nicht was nur mit sportlichen Vorlieben zu tun, sondern auch, okay, wenn ich das jetzt mache, dann heißt das, ich gehe nicht mehr jeden Abend um 6 Uhr nach Hause, sondern ich gehe jeden Abend um 8 Uhr nach Hause. Möchte ich das? Ja, nein, Idee cool, aber ich möchte um 6 Uhr nach Hause gehen. Dann funktioniert das entsprechend bei dem Entscheider auch nicht. Also unterm Strich, zu viel des Guten ist dann vielleicht auch an der Stelle nicht zielführend.
Also spannend, dass du das sagst. Ich bin ja auf der einen Seite so begeistert, wie viel Vorbereitung wir und Gedanken wir mit der Arbeit mit euch da in einen Akquiseprozess reingesteckt haben. Und gleichzeitig trainieren wir auch die Menschen, die Vertriebsmitarbeiter, meine Mitarbeiterinnen immer gerne, macht euch nicht zu viel Gedanken. Also manchmal muss man einfach nur erstmal das Gespräch suchen. Und vor allen Dingen, 1-2 Podcast-Folgen zuvor hatten wir das Gespräch mit der Marie Kipper. Marie ist Expertin dafür für die Discovery-Phase. Das heißt, es ist alles das, was im Sales-Prozess wir an Fragen mit dem Gegenüber klären, mit dem Kunden klären. Und wenn wir so ein Konzept, wie du es gerade beschrieben hast, abliefern, dann haben wir ja uns Gedanken gemacht und reingeschaut und analysiert, aber wir haben ihn ja noch gar nicht gefragt. Wir haben ja noch mit ihm noch gar nicht gesprochen. Wir haben ja noch gar nicht seine Ideen von Zukunft und seine Ideen von Kommunikation einfließen lassen. Vor allen Dingen seine Herausforderungen, was er da schon gemacht hat und was er da sich noch vorstellt zu machen. Und das ist, glaube ich, etwas, da muss man eine gute Mischung hinkriegen. Also ein bisschen Anteasern mit einer coolen Idee, da bin ich ein großer Freund davon. Und gleichzeitig liebe ich das total, den Gegenüber sprechen zu lassen und ein bisschen reinzuhören. Und aus dem Reinhören und der Idee, die man vielleicht vorher hatte, daraus dann vielleicht die bestmögliche Kombination zu schaffen. Also
auf jeden Fall. Und das ist idealtypisch. Und das ist auch meine Wahrnehmung. Auf der anderen Seite gibt es nicht die Möglichkeit, mit dem Gegenüber zu sprechen. Du erreichst ihn nicht, du hast keinen Zugang zu ihm und kannst ihn dann vielleicht mit einer guten Idee, mit einem guten Pitch sozusagen in ein Gespräch bringen. Auch das gibt es ja, also diese klassische Gesprächsöffnung durch eine gute inhaltliche Vorbereitung. Aber am Ende des Tages, was bewegt den Gegenüber? Und dann muss ich sicher sein, zuzuhören. Und dann muss ich aber in der Lage sein, mich in meiner Welt auf das, was er mir erzählt hatte, entsprechend einzustellen und eine vernünftige Lösung zu finden. Und die Lösung ist dann manchmal die 4 Minuten LED-Bande, manchmal kombiniert, aber oftmals halt auch eine inhaltliche Aufladung von dem, was er mir erzählt hat. Weil das Inventar ist selten die Antwort auf seine Herausforderungen, sondern das Inventar ist sozusagen Zutat zu einer Story, die seine Herausforderung entsprechend löst. Und so blicke ich so ein bisschen drauf.
Ja, absolut. Das Vehikel, um seine Kommunikationslösung oder seine Herausforderung zu bedienen, völlig richtig. Und wenn noch ein ganz kleiner Ausblick so zum Ende hin, wo entwickelt sich das jetzt hin? So die Branche, das Sportbusiness, besonders das Thema Sponsoring, insbesondere das Thema Qualitätssponsoring. Wo entwickelt sich das in den nächsten 5 Jahren hin? Erkennst du Trends? Siehst du irgendwas ganz Großes am Ende? Siehst du, welche Entwicklung das nehmen wird?
Also ich glaube, KI hatten wir angesprochen, ist aktuell der Brandbeschleuniger oder wie auch immer, aber das ist auf jeden Fall ein Beschleuniger, der dort Auswirkungen auf ganz, ganz viele Aspekte entsprechend haben wird. Ich glaube, es ist wirklich unsere Aufgabe in der Branche, das, was wir in der Mitte des Gesprächs so getroffen haben, Sportmarketing, Sportsponsoring kann so viel, hat so viele entsprechende Facetten, das stärker noch zu formen, stärker als Kommunikationsdisziplin weiterzuentwickeln, weil ich glaube, dann wird in der heutigen Kommunikationswelt, werden wir da sehr, sehr gestärkt herausgehen. Wenn wir das nicht schaffen und diese Dynamik uns überrollt, dann wird Sportsponsoring irgendwie so weiter, nicht weiterhin, aber wird Sponsoring als ja so nice to have Nische im Kommunikationsmix entsprechend vielleicht sogar verschwinden, was wir alle nicht wollen. Deswegen glaube ich, ist es die totale Herausforderung und Verantwortung auch von uns allen, das Potenzial halt noch stärker zu formen und nach außen zu tragen und nicht nur in unserer Bubble, also dass wir uns das in Fachkongressen erzählen, sondern da müssen wir uns auch deutlich herausbewegen. Ne? Also da ist jetzt, wir erzählen Kunden immer dann in so einem Nebensatz, okay, ihr konkurriert jetzt auch mit Netflix und so weiter und so fort, ist jetzt erstmal so ein Spruch, aber dann draußen gibt es ja ganz, ganz viel, ne? Entsprechend. Und da aus der Bubble sich rauszubewegen und da Berührungspunkte zu schaffen, das ist es, glaube ich, wohin der Weg gehen muss und auch gehen wird entsprechend. Und KI kann dann eine Unterstützung sein. Also ich habe jetzt keine Antwort auf die Frage, okay, das ist das nächste große Ding. Da habe ich auch in den 20 Jahren schon zu viel kommen und gehen sehen, was vermeintlich irgendwie total wichtig wird, wurde dann in 2 Jahren wieder irgendwie der Abgesang gemacht. Da glaube ich, sollten wir mal bei uns bleiben, ne? Beim Sportmarketing, Sport, bei den Stärken, bei dem Potenzial, das noch stärker zu formen, das tut uns entsprechend, glaube ich, allen gut. Das ist nicht high sophisticated, das ist einfach, dass wir in der modernen Kommunikationswelt unsere Stärken nach vorne führen müssen.
Dann ist die Stunde schon knapp rum hier. Wir haben das Thema rund um den Qualitätsvertrieb im Sponsoring, aber insbesondere auch das Thema Aktivierung von Sponsoring-Rechten. Und ich finde, ein sehr schöner Begriff, den du genannt hast. Früher war es sehr inventargetrieben und jetzt müssen wir uns mehr inhaltsgetrieben damit beschäftigen. Eigentlich eine sehr schönes Bild. KI als Unterstützung. Und dass das alles sehr vielschichtig ist und sehr viele Facetten bedient, haben wir auch herausgestellt. Lieber Philipp, das war ein schneller, aber sehr spannender Ritt durch das, was ihr macht, durch das, was uns bewegt, wo wir auch häufig Berührungspunkte haben und wo ich auch der Branche wünsche, dass sie da Gedanken und Ideen mit aufnimmt, um sich damit zu beschäftigen. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank dir.
Also vielen Dank. Stunde ging wie im Flug. Hat Spaß gemacht. Ist ja ein gutes Zeichen. Also vielen Dank für die Einladung.
Ja, du, sehr gerne. Das war aber nicht das letzte Mal. Ich habe ja angedeutet, dass wir vielleicht was Gemeinsames planen und ich dich da gerne mit auf der, mit in dem Auditorium, mit in dem Kongress oder nennen wir es dann doch Bootcamp haben möchte. Darüber sprechen wir noch und dann werden wir das auch entsprechend kommunizieren. Für heute war es das. Ganz herzlichen Dank. Das Schlusswort gehört nochmal dir, aber allerbesten Grüße von hier aus jetzt schon mal nach Köln und ich hoffe, dass wir uns ganz bald da wieder sehen, aber gerne nochmal das Schlusswort dann von dir, lieber Philipp, und dann sagen wir Tschüss.
Ich habe ja eingangs gesagt, dass wir solche Formate nicht suchen, hat aber sehr, sehr großen Spaß gemacht, nämlich selber in meinem Fichtenheft da aktiver zu werden. Also vielen Dank da auch an dich für die Überzeugung, den Impuls und liebe Grüße nach Hamburg.
Danke dir, danke euch fürs Zuhören und das war's aus Hamburg und bis nächste Woche. Ciao, ciao.